Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
In der heutigen Folge schauen wir uns einmal an, welche Auswirkungen Migration auf den Präventionsbereich haben kann. Und hier ziehen wir uns gleich einmal eine Umfrage der DGUV zu Rate. Und wir schauen mal rauf, was sonst noch für Themen gibt, die man beachten sollte und wie man es schaffen kann, trotz Sprachbarrieren, kulturellen Themen, ja, die Menschen auch ordentlich zu integrieren, damit auch die so nach Hause gehen können. Mein Name ist Stefan Ganske, Geschäftsführer der Wandelwerke Consulting GmbH. Und zusammen mit unserem mehr als 20-köpfigen Team unterstützen wir Unternehmen aus Mittelstand und Konzernen dabei, systematisch die Sicherheitskultur weiterzuentwickeln, um halt dadurch Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu reduzieren. Und mit dabei ist auch heute wieder die Anna.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna, auch Geschäftsführerin hier im Unternehmen Wandelwerker. Und ich glaube, das Thema, was wir heute haben, ist jetzt auch durch die Fakten, die wir uns jetzt durch die GUV-Befragung mit anschauen, ein wichtiges Thema, auch da nochmal sehr ersichtlich. Aber wir erleben das tagtäglich auch bei unseren Kundinnen und Kunden, dass das ganz verschiedene Herausforderungen mit sich bringt, mit denen man umgehen kann, aber die man einfach betrachten muss, um sie gut meistern zu können.
Ja. Auch hier natürlich auch bei diesem Thema, es kann man nicht pauschalisieren. Wir sehen also bei unseren Kunden sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, die keine Sprachbarriere haben, die sich sehr stark integrieren im Arbeitsschutz, zum Beispiel als Sicherheitsbeauftragter oder andere Rollen. Ja, das gehört hier auch zur Wahrheit dazu. Aber wir schauen uns mal das an, was die DGUV rausgearbeitet hat, was sie auch für Tipps gibt, die DGUV, ja, was so unsere Erfahrungen aus der Praxis sind. Das Thema ist relevant geworden für uns, als wir eine Studie gesehen haben oder eine Umfrage gesehen haben von der DGUV, und zwar wurden hier 1313 Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger befragt, ja, zum Thema Migration im Präventionskontext, und da kam zu Beginn mal heraus, dass aus deren Sicht das Thema Prävention sehr relevant ist, und zwar sagten 31,3%, es wäre ein sehr wichtiges Thema, darauf zu schauen, und 47,9% sagten, es wäre wichtig. Also man sieht schon, dass da eine gewisse Relevanz vorzuherrschen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Und es war dann daran angeschlossen, eine Frage: Wie groß ist Ihrer Meinung nach der Handlungsbedarf der Unfallversicherungsträger im Zusammenhang von Migration und Sicherheit und Gesundheit? Und haben 45,8% der Befragten gesagt, es gibt einen mindestens mittleren Handlungsbedarf, ne? Und 33,8% haben gesagt, es gibt sogar einen hohen Handlungsbedarf, ne? Und das zeigt natürlich, dass das ein Thema ist, womit die Unternehmen sich beschäftigen und wo sie sehr, sehr dankbar sind, da auch Unterstützung von den Unfallversicherungsträgern dann zu erhalten.
Erfahrungsgemäß sehen wir es ja, ist es von Branche zu Branche teilweise unterschiedlich. Ich glaube, wo das Thema wirklich sehr, sehr relevant ist im Kontext Mittelstand und Konzerne, ist ja schon im Bereich der Lebensmittelindustrie. Wenn wir über Saisonkräfte reden, wenn wir über mehr Leihmitarbeiter reden, so, oder halt auch im Bereich der Logistik, da sehen wir es auch regelmäßig. Ja. Also wir haben ja sowohl sehr, sehr viele Unternehmen aus Lebensmittel, aber auch sehr viele im Bereich der Logistik, natürlich auch andere verarbeitende Produktunternehmen, aber hier fällt es, glaube ich, noch viel stärker auf, dass hier einiges zu tun ist.
Ja, weil das ganz, ganz viele manuelle Tätigkeiten sind, die jetzt nicht unbedingt von außen betrachtet einen ganz großen Einarbeitungsbedarf und auch ein Expertentum benötigen, ne? Sei es einzelne Verpackungsschritte, sei es eben auch leichte Schritte zum Zusammenbauen oder Zusammenpacken. Ne? Das sind alles Schritte, wo wir dann eben auch gerade in solchen Spitzensaisonzeiten gar nicht mehr mit dem eigenen Bestandspersonal zurechtkommen. Und da kommen die Unternehmen einfach gar nicht darum, darum herum sich eben über auch, also zum Ausrichten innen und auch zum Gewährleisten dieser saisonalen Spitzen einfach mit Leiharbeitnehmern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach vielleicht jetzt nicht die Ausbildung haben, wie wir uns das manchmal hier vorstellen, wenn wir neue Mitarbeiter beschäftigen, diese zu beschäftigen, ne? Und dort dann mit Herausforderungen konfrontiert zu sein, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, du hast es eigentlich gesagt, auch die sicher nach Hause gehen zu lassen. Ne? Und das ist gar nicht so leicht, wie man sich das oft vorstellt.
Ja, vor allem, auch das war ja auch eine Frage bei den Aufsichtspersonen, bei denen zu dieser Frage 1298 eine Antwort gegeben haben. Und da war die Frage, für wie viel Prozent der von Ihnen betreuten Unternehmen oder Einrichtungen ist das Thema Migration relevant? Und auch hier sagten 76-100% von denen, die betreut werden, wäre es relevant, sagten 20% und 34,6% sagten, ja, von den betreuten Unternehmen, die ich habe, ist es relevant von 51-75%. Und darunter folgend ist es wirklich so, dass 26-50% sagten dann die 26,1%, dass dann eine gewisse Relevanz hat. Und sogar von gar nicht relevant bis maximal ein Viertel relevant der betreuten Unternehmen sagten 19,3%. So, aber ganz zu Beginn, lass uns mal einmal darauf schauen, was sind denn so die Herausforderungen, die bei dieser Umfrage festgestellt worden sind.
Als Herausforderung innerhalb der Migration ist, glaube ich, ein Punkt, den jeder von uns auch selber schon mal erlebt hat. Und zwar das mangelnde Verständnis von Anweisungen, Unterweisungen aufgrund von Sprachproblemen. Auch das war eben ein Punkt, der im Rahmen der Studie mit ja angegeben werden konnte. Und da ist es tatsächlich so, dass 78% sehen das als sehr relevant an, dass das eben ein Problem ist oder dass das eine Herausforderung im Rahmen der Migration ist. Und dann sind nochmal 20,3 weitere Prozent, die sagen, das ist eher auf jeden Fall relevant, also eher relevant.
Also das ist natürlich schon aufgerundet, fast 100%, kann man sagen. Ne?
Das kann man so sagen, ja, da bleibt nicht mehr ganz so viel über. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns schon mal erlebt hat und was einfach ganz, ganz fundamental ist, auch für Kulturentwicklung. Ne? Es geht ja hier um Migration, auch in der Prävention, ne? Und welche Herausforderungen bringt Prävention oder Migration für die Prävention mit? Und Sicherheitskultur oder Kultur generell, der minimale Teil von Kultur ist Kommunikation. Und wenn ich natürlich weder verstehe noch verstehen kann, was in Unterweisungen, Anweisungen etc. gesagt wird, dann wird es richtig, richtig schwierig mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Ja, also du meinst, Kommunikation ist schon ein größerer Anteil, den wir für Kultur haben.
Ja, okay. Ja. Und da haben wir einige Beispiele ja auch schon erlebt, ne, in der betrieblichen Praxis.
Ja, es geht ja dahin, dass ein gutes Beispiel ist ein Unternehmen, das auch hier mit Saisonkräften und Leihkräften arbeitet und denen schon bewusst ist, dass die Nationen, wo die Kolleginnen und Kollegen herkommen, sehr, sehr vielfältig sind und teilweise auch es wirklich hohe Sprachbarrieren gibt. Und dann hat sich so in einem Führungskräftetraining, als wir über das Thema Kommunikation und Unterweisung gesprochen haben, sie plötzlich ergeben, dass die ein E-Learning durchführen. Sagt E-Learning, sehen wir sowieso ein bisschen skeptisch, was so den Erfolg betrifft. Also nicht nur wir, sondern auch die wissenschaftliche Studie belegen das, ja. Aber es ist natürlich doch ein bisschen kritischer, wenn es nur ein deutsches Format des E-Learnings gibt, aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Sprache gar nicht sprechen. Also das ist natürlich schon riskant, da sind ja keine Rechtsanwälte und so keine Rechtsberatung. Aber ich glaube, auch der Pförtner vor Gericht würde erkennen, dass es da wahrscheinlich eine große Baustelle rechtlich gibt. Ja.
Ja, als weitere Herausforderung der Migration war dann auch noch die Frage zum Beispiel nach Fachkenntnissen. Ne? Wir haben ja nach notwendigen Fachkenntnissen, die dann teilweise einfach nicht vorhanden sind. Und ich glaube, da muss man sehr differenziert nochmal hinschauen. Wir haben natürlich auch große stahlverarbeitende Unternehmen, wo ganz viel geschweißt wird, ne? Wo sehr schon viele, viele Arbeitsplätze auch sind, wo man ein hohes Expertentum und auch eine gute Ausbildung für braucht. Wir haben auch ganz, ganz viele Unternehmen, ne, wo man mit relativ einfachen Handgriffen auch diese Arbeitsplätze gut ausfüllen kann. Ne? Und die Befragten haben hier gesagt, ne, als ist das eine Herausforderung, diese notwendigen Fachkenntnisse, dass sie nicht vorhanden sind, dass 42,2% sehen das als sehr relevant an. 42,2% sehen das auch als eher relevant an. Das heißt, das ist auch ein großer Anteil, die schon sehen, dass das einfach eine Herausforderung ist, in der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund. Ne?
Und man muss natürlich sagen, ja, an der Stelle, dass notwendige Fachkenntnisse ist ja jetzt nicht nur ein Thema von Migration, mhm, ist, das haben wir ja auch verbreitet, auch in Deutschland generell.
Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so, ne, wir sprechen ja mit vielen Unternehmen aus Mittelstand und Konzern, dass es immer wieder auch die Frage nach, ja, wir brauchen ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und es ist am Ende des Tages auch nicht so, dass wir uns da an einem ja ganz großen freien Markt bedienen können und da ganz gezielt auswählen können, wen wir da nehmen, sondern am Ende des Tages nehmen wir alle, die, ich sag mal, einigermaßen qualifiziert sind und einigermaßen passend sind, die dann bei uns arbeiten. Also auch das hat sich ja geändert. Und die Unternehmen gehen heute, ne, man könnte ja auch sagen, warum stellen wir nicht nur Leute ein, die Deutsch sprechen? Geht einfach gar nicht. Also, oder die Sprache sprechen, die wir im Unternehmen sprechen, das ist heute nicht mehr möglich. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das sieht man eben auch jetzt hier an der Abfrage der Herausforderungen zur Migration.
Ja, und selbst da ist ja wirklich so, das hören wir auch gerade im Logistikbereich häufiger, dass man da halt auch falsch vorangeht, gut, also um halt auch hier Sicherheit durchzusetzen und Prävention zu setzen, dass ihr aber sagt, okay, das sind ja halt am nächsten Tag nicht mehr da. Und sind beim Konkurrenten. Also wir sehen ja, dass zwar Fachkräftemangel oder Mangel am Personal ist ja allgegenwärtig, muss man ja sagen. Ne?
Ja.
Was Sie auch gesagt haben ist, und das ist auch, so, das kennen wir selbst auch aus unserer früheren Zeit in der chemischen Industrie, dass halt auch ja, die Risikowahrnehmung ja, unterschiedlich ist. Wobei auch das wissen wir auch alles, das ist nicht nur ein Thema von Menschen mit Migrationshintergrund. Jeder Mensch stimmt ja Risiken anders wahr. Es gibt ja nicht nur diese eine Wahrheit. So wie hier sagten in der Umfrage, 42,4% der Aufsichtspersonen, ja, das ist sehr relevant, das Thema als Herausforderung. Und eher relevant sagten hier 39,6%. Ja. Und ja, es ist auch ein Thema gewesen, Anna.
Ja, also ich finde, das ist wirklich, wirklich ja etwas, was sich schon, ja auch, sag mal, wir alle kennen Menschen, die haben eine andere Risikowahrnehmung. Wir erleben das immer, wenn wir Behavior-Based Safety einführen, ne, da sieht man das immer ganz besonders, dass so dieses Risikowahrnehmungsthema oft von den Unternehmen schon, ich sag mal, in diesem ganz normalen Zyklus nicht gut betrachtet wird, ne, und darauf auch Rücksicht genommen wird, egal erstmal in welcher Variante. Aber dass sich das natürlich nochmal deutlich stärker ergibt, wenn ich auch Menschen habe, die einfach auch andere kulturelle Herausforderungen, also nicht andere kulturelle Herausforderungen, sondern einfach anders kulturell geprägt sind. Ne? Und das war eben auch nochmal eine Frage beim Thema Herausforderungen und Migration, kulturelle Unterschiede. Und da werden wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber ob jetzt kulturelle Unterschiede in der Herausforderung in der Migration sind, da haben die Unternehmen 35,0% haben gesagt, das ist sehr relevant.
Nur die Aufsichtspersonen. Ne?
Die Aufsichtspersonen, genau, danke. 41,8% haben gesagt, das ist eher relevant. Und ich glaube, diese kulturellen Unterschiede sind ein Thema, da muss man sich auch ein bisschen mit beschäftigen. Ne?
Ja. Und das kennen wir ja durch die Arbeit mit vielen Konzernen auch, die auch Servicebereiche haben, mit denen wir auch arbeiten. International ist ja schon, was man auch hier merkt, okay, die Herangehensweise ist ja schon unterschiedlich. Ja? Also wir haben ja hier zum einen auch ein Weltbild, was teilweise anders ist, ja, wo es halt, wenn sich jemand verletzt, wirklich auch ein Schicksal ist. Also man sagt, okay, ich trage keine PSA, weil wir, ne, das ist ja quasi mein Weg, der vorbestimmt ist. Das gibt's ja, das sind jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist ja schon in manchen Regionen unterwegs ist das schon noch so. So, wenn ein Unfall passiert, dann ist es halt so, du warst auch das Schicksal, was vorherbestimmt war. Und wenn ich auf dieser Grundlage quasi mein Weltbild habe, ist es natürlich schon mal schwierig, über Prävention sehr viel herzuleiten.
Ja.
Ja, das heißt, dann haben wir wirklich sehr viele riskante Gewohnheiten vielleicht auch, die dazu führen, dass PSA gar nicht getragen wird. Das wird auch, also ein unserer Kunden, das war eine Story aus dem letzten Jahr, das ist nicht 10, 20 Jahre her. aus dem asiatischen Bereich, wo der vor Ort war, bei einem Kunden, und da waren an einer Brücke, war ein Mensch am Arbeiten, und dort war auch ein Werkzeug. So, und es gab eine Sicherung. Und jetzt dürfen wir alle mal überlegen, ja, was gesichert war. In Deutschland wäre ganz klar natürlich der Mitarbeiter gesichert und das Werkzeug. Ja. Dort war es aber leider wirklich so, dass der Mitarbeiter nicht gesichert war, sondern halt das Werkzeug. Und rückfahrbar war die Aussage, und das kann man sich auch in Deutschland gar nicht vorstellen und zum Glück auch nicht so vorstellen, war die Aussage, wir haben genug Menschen, ja, das Werkzeug ist teuer.
Ja.
So, wenn man natürlich mit dieser Vorerfahrung, dieser Prägung jetzt nach Deutschland kommt und man hat diesen teilweise, es gibt ja, müssen wir nichts vormachen, es gibt ja Unternehmen, die haben wirklich eine sehr starke Überregulierung sogar. Wenn man da jetzt reinkommt, egal ob Überregulierung oder normale Regulierung, die wir ja haben, ist das schon erstmal nicht so einfach zu verarbeiten.
Ja.
Da braucht man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Ja, und ich glaube auch, dann glauben wir, glaube ich, manchmal, dass man dann halt das einfach mal sagt, dass das hier bei uns oder in dem Unternehmen anders ist. Aber das funktioniert einfach nicht. Ne? Wenn ich von Beginn meines Lebens an mit bestimmten Werten ja auch groß geworden bin, geprägt wurde, dann lege ich die nicht einfach einmal ab, weil jemand in der Unterweisung sagt, ach übrigens, hier arbeitest du einfach mit Helm, ne? Oder mit Schutzbrille oder was auch immer. So funktioniert ja das Verändern von Verhalten, Gewohnheiten und vor allen Dingen auch nicht das Verändern von Werten, Wertesystemen nicht, ne? Sondern da braucht es ein paar Maßnahmen mehr.
Ja. Und das gilt natürlich auch hier, auch egal welcher Herkunft, ich glaube, Wenn ich nur sage, du musst einen Helm tragen oder PowerPoint-Präsentation, ist das generell schon etwas schwieriger, muss ich mal sagen. Was die Aufsichtsperson aussagten, ist, mangelnde Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen. Und zwar sagt das, 36,4% empfanden diesen Punkt, diese Herausforderung als sehr relevant. Und 40% sagten, es ist eher relevant. Also du siehst auch hier, über 60%, eher Richtung 70% gehend, sagen, okay, wir haben ja auch ein Akzeptanzproblem, was Präventionsmaßnahmen betrifft. So, und auch das kann man ein bisschen herleiten. Ne? Also wenn ich wirklich, dass ich gewohnt bin, dass meine Prävention da ist, Beispiel jetzt wirklich mit dem Werkzeug und dem Mitarbeiter an der Brücke, oder wenn ich halt wirklich glaube, okay, das ist einfach Schicksal, was wir auch gerade schon hatten, dann ist es auch einfach schwieriger, zu sagen, okay, die Akzeptanz zu haben für jetzt mal Prävention. Wenn was müsste denn jemand erzählen, der glaubt, okay, mein Weg ist bestimmt und es muss eine Schutzbrille tragen. Mhm. Ja, sagt dann, nee, brauche ich nicht.
Oder eben auch nochmal der erste Punkt, oder ich verstehe es gar nicht. Also ich verstehe die Präventionsmaßnahmen nicht mal. Ne? Ja. Weil wenn wir gar nicht uns die Zeit nehmen, vielleicht die notwendige Zeit, das zu erklären, und zwar in den Worten und auch mit der Sinnhaftigkeit dahinter, die auch mein Gegenüber verstehen kann, erstmal ganz egal, welche Herkunft. Und dann ist es gar nicht möglich, dass wir eine Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen haben, weil weder es gut verstanden wird, noch passt es zu meinem persönlichen Weltbild, ne, so wie ich mir das hier vielleicht vorstelle und so wie ich das auch kennengelernt habe. Und dann kann das aus meiner Sicht gar nicht gut funktionieren.
Ja. Und da brauchst du am Ende da schon auch hier wieder das Thema Beteiligung, was wir auch schon alleine im Standardarbeitsschutz oftmals gar nicht hinbekommen.
Ja.
Ja, sei es bei der Auswahl von PSA, da hapert es ja auch schon oftmals dran, dass Mitarbeiter eingebunden werden oder Beteiligung, wenn neue Maschinen beschafft werden. Auch da hapert es ja auch schon im Daily Business dran. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung halt, das Thema Migration im Hintergrund, Sprachbarriere, kulturelle Barrieren, das hinzubekommen. Das heißt, da brauchst du noch mehr Beteiligung. Aber auch da gibt es eine Aussage zur Relevanz seitens der Aufsichtsperson.
Ja, hier war es so, dass als Herausforderung der Migration, ne, als mangelnde Beteiligung an Präventionsmaßnahmen, haben 31,6% gesagt, das ist sehr relevant, und 42,1% haben gesagt, das ist eher relevant. Und ich glaube, diesen Punkt, also dieses Thema Beteiligung, du hast das eben schon gesagt, ne, was wir schon alleine auch nochmal in unseren Unternehmen haben, ne, wenn es um so klassische Themen geht wie PSA, auch da gilt ja immer wieder, Betroffene zu Beteiligten machen. Ne. Wenn ich entscheide, welche PSA wir einführen, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Wenn ich jetzt entscheide, egal ob HSE oder Geschäftsführung, Management, was wir brauchen, um Menschen mit vielleicht noch mangelnden Deutschkenntnissen, mit einem anderen kulturellen Verständnis, ne, über all die Punkte, die wir schon gesprochen haben, und ich hergehe und sage, das müssen wir jetzt genau so machen, dann funktioniert das, dann gilt das Gleiche wie für die PSA. Das wird nicht funktionieren. Ne? Weil warum frage ich denn nicht diejenigen, und das muss ja jetzt nicht der neue Kollege sein, sondern einen Kollegen, den ich vielleicht letztes Jahr schon mal eingestellt habe, Warum frage ich nicht den? Was würde dir helfen? Wie können wir es so gestalten, dass wir es erklären können? Wie würdest du es verstehen? Und wie wäre für dich auch klar, mit welchen Werten oder auch mit welcher PSA wir hier am Ende des Tages arbeiten? Ne? Und ich glaube, da gilt umso mehr nochmal, dass nur mit Beteiligung funktionieren kann, weil wir verstehen das nicht. Also wir verstehen das nicht im Sinne von, wir sitzen da nicht drin.
Ja. Deswegen ist ja auch was wir auch, wenn wir die Sicherheitskultur weiterentwickeln systematisch, führen wir auch immer im Handlungsfeld 2 Organisationen, wir auch immer eine neue Gremienstruktur ein, also vom Lenkungskreis über ASO und Arbeitsschutzgremien. Und ich glaube, wenn man gerade das Thema hat und man merkt, es kommt immer mehr, oh, es ist schon da, die Herausforderung, dann macht es Sinn, einen extra Arbeitsschutzgremium zu bilden, was sich wirklich mit diesem Thema flächendeckend beschäftigt. Ja. Lass mal darauf schauen, was sind denn so Lösungsansätze, die wir so selbst schon mal implementiert haben oder die Firmen schon vorher hatten. Und ich glaube, ein Punkt, den wir sehr, sehr häufig sehen, ist, dass Unternehmen sich ja schon die Mühe machen und Sprachförderung betreiben. Das heißt, man schickt die Kolleginnen und Kollegen schon zu Sprachkursen, so teilweise auch verpflichtet, teilweise nicht verpflichtet zur also Teilnahme. So, aber man bezahlt das Ganze auch, dass am Ende des Tages die deutsche Sprache mehr gelernt wird. Das ist so so ein Basic-Thema, was eigentlich fast überall stattfindet.
Ja, was vor allen Dingen natürlich nach einer gewissen Zeit dann auch wirklich, wirklich hilfreich wird. Ne? Oft ist es schon so, dass sie das begleitend dann zum Start machen. Das heißt, am Ende des Tages beschäftige ich schon erstmal jemanden, der meine Sprache eigentlich nicht versteht. Aber das wird natürlich hinten heraus, ne, wenn wir dann auch dort Deutsch mehr und mehr erlernen, ja auch im betrieblichen Umfeld, ne, ist das etwas, was dann, wo dann die Unternehmen und auch der Beschäftigte auch im Sinne des Sicherheit- und Gesundheitsschutz sehr, sehr gut von profitieren können.
So, am Ende, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, ist es egal, ob es jetzt mit Migrationshintergrund, Sprachbarrieren oder halt auch ohne Sprachbarrieren, ja, auch da wirst du halt nicht immer alle abholen. Und eine Sache, die wir jetzt gleich darstellen werden, noch als Lösungsansätze, wirst du nie schaffen, dass alle diesen Weg mitgehen. Es ist ja egal, was du machst, du hast nie die 100%. Ja? Aber was du gleich hörst, sind so ein paar Ideen, ein paar Impulse, wo du schon schaffst, die Leute mehr abzuholen. Das ist definitiv der Fall.
Ja. Und jetzt haben wir eben gesagt, ne, Sprach auch zu fördern, ne, und Stück für Stück auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Deutsch mitzugeben, auch Deutsch zu üben. Nichtsdestotrotz haben wir gerade am Anfang eben oft auch Beschäftigte, die sprechen einfach noch kein Deutsch. Ne? Und da auch und vor dieser Situation oder mit dieser Situation müssen wir uns auseinandersetzen und dann überlegen, wie schaffe ich es jetzt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dennoch sicher arbeiten können. Und ich glaube, dieses Problem kennen ganz, ganz viele, nicht nur auch aus dem klassischen Fremdfirmenmanagement, da haben wir es auch oft, da sind es nicht mal unsere eigenen Beschäftigten, aber eben auch, wenn wir...
Das haben wir sogar noch stärker, ne, als im eigenen Unternehmen.
Weil da haben wir natürlich oft noch weniger Zugriff auch drauf. Ne, und Gestaltungsmöglichkeiten.
Von Suppen.
Genau. Ist natürlich das Thema, wie vermittle ich Informationen? Also wie vermittle ich Informationen für Menschen, die meine Sprache nicht sprechen, gerade an der Stelle? Und da ist es vielleicht nicht abschließend damit getan, dass ich jetzt für meine Erstunterweisung 10 Sprachvarianten zur Verfügung stelle. Das ist schon vielleicht schon mal ein guter Einstieg. Aber auch darüber hinaus brauchen wir ja Kommunikation, sei es an den Arbeitsplätzen, sei es zum Auswahl der richtigen Schutzmaßnahmen. Es gibt ja manchmal nicht nur den einen Handschuh, sondern 5 Handschuhe. Also das Thema wird aus der Erfahrung heraus im ersten Schritt schon bedacht ein bisschen. Ne? Dem Beispiel, was du eben hattest, nicht ganz bis zu ersten manchmal, aber es wird schon oft bedacht, sodass es mehrere Sprachvarianten für die Erstunterweisung ist und dann hört es aus der Erfahrung ganz, ganz oft auf.
Ja, und also was quasi Erstunterweisung, die hast du oftmals noch in der Sprache, immer ein Dolmetscher vielleicht auch dabei, das gibt es ja auch. So, und dann wird oftmals vergessen, dass so ganz triviale Sachen wie die Brandschutzordnung. Da habe ich letztens auf LinkedIn einen Beitrag gesehen von der Brandschutzordnung Typ A, die ausgehangen ist. Und du musst halt, sofort wenn du Menschen hast, die Sprache Deutsch nicht sprechen, musst du in deren Sprache halt alles aushängen. Das gilt auch für Betriebsanweisungen übrigens. So, diese Brandschutzordnung A war dann wirklich, ich glaube, in 6 Sprachen oder in 7 Sprachen, nicht mehr ganz sicher, 6 oder 7 Sprachen ausgehangen. Also ist die ganze Wand voll flankiert, ja, mit einer Brandschutzordnung und den Sprachen. Also das ist natürlich ein lustiges Bild erstmal, aber wenn man sich darüber nachdenkt, ist eigentlich das, was wir ja machen müssen. Also wenn wir wirklich der Verantwortung nachkommen wollen, muss es klar sein, wir können nicht nur Deutsch dorthin hängen, wenn wir wissen, dass ein Teil der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
Ja.
Dann müssen wir schon die Sprache nutzen, auch die da ist. Und wenn ich halt zum Beispiel Handys nicht nutzen kann, wo ich mir einen QR-Code zum Beispiel einfach raufscanne und habe das in meiner Sprache, die ich brauche, dann habe ich es unter Umständen halt in diversen Sprachen an der Wand oder halt in einem Ordner oder halt in so einem Messersystem. Also wurde drei
Klappdinger.
Ja, genau, ja.
Ja, die kennt ja auch alle. Ja. Ja. Und ich glaube, bei der ausgehenden Brandschutzordnung haben wir ja wenig kreative Freiheit, was die Gestaltung angeht.
Grenzen, ja.
Wo wir aber deutlich mehr Gestaltungsfreiraum haben, ist zum Beispiel Anweisungen für Arbeitsplätze. Also wir haben ja ganz viele Arbeitsplätze, gerade in der Industrie, gerade in der Logistik, ne, die dann sich auf einen Arbeitsplatz beziehen und dort deutlich besser nonverbal, das heißt ohne Sprache, kenntlich zu machen, wie arbeiten wir mit welcher PSA an diesem Arbeitsplatz? Das geht.
Lass uns, wenn wir bei nonverbal sind, nochmal einen Schritt kurz zurückgehen. Noch ein Punkt, den ich letztens gesehen habe, auch beim Kunden, das war in der Lebensmittelindustrie. Die haben auch an ihren Leitrechnern, also heißt an einer Produktionsmaschine, hast du mal so eine Bildschirme dran, ne, wo das Programm rüberläuft, was du einstellen kannst. Und dann können die Sprachen schon mal variieren. Das heißt, du kannst die Sprache switchen, wenn du weißt, okay, man spricht jetzt in dem Fall ja Polnisch, ja, dann konntest du halt dort in die polnische Sprache wechseln und hattest du quasi das ganze Display alles auf Polnisch. Auch das ist eine Option, die ja in vielen Fällen über dort, wo ich halt schon Bildschirme habe, mit denen ich arbeite, ja möglich ist.
Und es ist ja heute kein Thema mehr mit KI-Unterstützung und all den Möglichkeiten, die wir haben. Ja, ja, guter Punkt. Genau, und
Jetzt noch mehr.
Genau, wir haben, das geht von, ich sag mal, von auf der einen Seite einfachen Fotos, also Fotografie, ich nehme jetzt mal das Beispiel Handschuhe. Es gibt mehrere Handschuhe, die in diesem Produktionsschritt verwendet werden und man steht vor einem Produktionsschritt oder einer Produktionsstelle, wo genau dieser Handschuh verwendet wird. So, dann kann man diesen Handschuh ganz hervorragend abfotografieren, da ein Häkchen hintersetzen, ein grünes Häkchen drauf und den anderen ebenfalls abfotografieren und ein rotes Kreuz drauf machen. Das verstehen viele, viele, viele Kulturen. Ich will nicht mal sagen alle, auch da mag es Ausnahmen geben, habe ich auch schon gehört, aber viele Kulturen können mit grün, Häkchen, rot, Kreuz eine ganze Menge anfangen. Und ich kann sofort auf den ersten Blick erkennen, wie ist hier die Art zu arbeiten. Und das einfach für gerade Arbeitsplätze, die eben stark im Saisongeschäft auch durch verschiedenste Mitarbeiter betreut werden. Ist ja teilweise so, die fangen einen Tag an, ne, wissen wir jetzt auch vom Kunden, dann sind die ein, zwei Tage da und dann werden die gewechselt an einen anderen rotierenden Arbeitsplatz und da kommt wieder jemand Neues. Das heißt, da reden wir jetzt nicht hier vom Best Case mehrere Wochen Einarbeitung, sondern die kommen, die arbeiten und dann kommen die vielleicht wieder, aber manchmal kommt auch jemand Neues.
Ja.
Und da habe ich keine Einarbeitung, ne, sondern dann brauche ich ganz kurz visuell die Möglichkeit zu verstehen, wie arbeite ich hier.
Also haben wir keine umfassende Einarbeitung.
Ja.
Ne? Also Einarbeitung haben wir schon in gewissem Maße. Ja, wir haben jetzt nicht diesen Idealzustand, wenn man sich ausruhen dürfte und könnte, wie es bestmöglich wäre. den hast du in der Realität, so, muss ich so ehrlich sein, dann eher nicht.
Ne? Ja, ja, auf Safety Cards wird ja eigentlich Ähnliches gemacht. Wir kennen das alle aus dem Flugzeug. Die Safety Cards in den Flugzeugen wechseln ja nicht. Ne? Der Flieger fliegt durch viele Länder, mit vielen unterschiedlichen Passagieren und es bleiben immer die gleichen Karten. Weil das ist auch heute, das hat sich bewährt, das ist für viele Menschen gut verständlich. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel aus der Industrie, aus der wir gerne Beispiele ja nehmen, aus der Flugzeugindustrie oder Fliegerindustrie. Wo man eben auch sehen kann, wie wir ohne Sprache sicherheitsrelevantes Wissen vermitteln können.
Ja, das war ja auch für uns der Impuls gewesen, so wie auch der Impuls von der Uni Wuppertal, da gab es das ja auch damals, ja auch das für unsere Kunden auch mit anzubieten, dass wir das Thema in einer strategischen Umsetzung haben, Migrationsthemen haben, Sprachbarrieren haben, auch solche Art Safety Cards auch mitzugestalten, so wie es das Unternehmen gerade braucht. Und da haben sie unser Marketing-Team ja dahinter auch, das grafisch schon aufarbeiten können.
Und wir haben eingangs über Beteiligung gesprochen und sowas kann ganz hervorragend in so einem Gremium auch entwickelt werden. Ne? Wofür brauchen wir das? An welchen Arbeitsplätzen? In welcher Art der Gestaltung? Dann auch mal abzufragen, kann man das so verstehen? Ne? Manchmal stellt man auch fest, Mensch, meine Sachen müssen wir vielleicht nochmal konkretisieren, sonst versteht man das nicht richtig. Ne? Das ist ein ganz, ganz, ganz hervorragender Fall oder Anwendungsfall, den man einfach aus so einem Kulturgremium heraus entscheiden kann oder gestalten kann.
So, ein weiterer Punkt, der auch sehr, sehr hilfreich sein kann, was wir auch immer wieder sehen, ist halt eine Art Patensystem. Ne? Also Patensystem lohnt sich auch schon so, ja, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, egal, welche Sprache er spricht oder nicht spricht. Ja, auch da ist ein Patensystem schon mal sinnvoll. ja, dass vielleicht ein Erfahrener jemanden jünger an die Hand nimmt.
Ja.
So ein Patensystem uns natürlich auch beim Thema Sprache. Wenn du mal hast, der schon besser Deutsch spricht, der quasi auch dolmetschen kann, so ein bisschen, ja, der übersetzen kann ein paar Themen, ist das ja schon mal ein guter Sparringspartner. Das ist so ein Patensystem einzuführen, natürlich mit einem ordentlichen System dahinter, nicht mehr sagen, hier, du hast da einen, mach mal, also auch den entsprechend vorzubereiten, den Paten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Ding, um es wirklich nach vorne zu bringen.
Ja, weil was? Weil das bringt ja wieder ganz, ganz viele weitere Nuancen mit sich. Weil wir machen ja nicht nur, versuchen nicht nur jemanden mitzunehmen und neu einzuarbeiten, sondern wir schaffen natürlich auch damit jemanden, der, ich sag mal, vielleicht so eine kleine Zusatzausbildung, ne, und das muss jetzt nicht ein Kurs sein, sondern können eben auch 2-3 Stunden mal sich gemeinsam da hinsetzen und so eine Patenausbildung zu machen. Jemand, der Verantwortung übernimmt. Ne, und der Verantwortung für jemand anderes übernimmt und der wieder doch zusätzlich nochmal eine höhere Sensibilisierung für wieder das Thema Arbeitssicherheit hat. Ne. Das heißt, auch das, ne, scheint im ersten Moment, ja gut, dann habe ich da halt ein paar Paten, ne, die achten da ein bisschen drauf. Das ist ein bisschen kurz gedacht, sondern das hat viel, viel mehr Auswirkungen auch auf so eine Kultur, als man im ersten Moment denken mag. Ne. Und sich diese Zeit zu nehmen, die auszubilden, gemeinsam mit denen, ich sag mal, sich auch regelmäßig mal zusammenzusetzen und zu überlegen, was fehlt vielleicht noch, was müssen wir ein bisschen besser machen. Das schafft weitere Multiplikatoren auf diesen Kulturprozess, weil die werden noch nicht Verantwortung für einen übernehmen und dann läuft jemand vorbei, der sich nicht sicher verhält und dann die Augen zumachen, weil die fühlen sich ganz anders verantwortlich als vielleicht, ich sag mal, der ganz normale Mitarbeiter. Trifft jetzt auch nicht auf alle zu, ne, aber...
Ja, es könnte, glaube ich, so eine ergänzende Rolle sein, also Sicherheitsbeauftragter mit Sternchen, irgendwie sowas in die Richtung, ja, eine separate Rolle noch, die dazu beiträgt. Ich meine, da muss ja jetzt kein Siebel sein, der Mitarbeiter, der Partner, ne? Ja. Sondern der Pate, so, nicht der Pate, der Pate. Aber es ist eine Zusatzrolle, die man ruhig nehmen könnte. Und ich glaube, die hat, glaube ich, viel, viel Potenzial.
Ja.
Weil zum einen hast du auch das Vertrauen, was sich entwickelt. Ja, du hast auch das Verantwortungsbewusstsein für jemanden. So, und am Ende des Tages wissen wir auch, wenn wir gerade im Fokus Sicherheitskultur jetzt nochmal dorthin wollen, dass wir eigentlich in die Kulturstufe 3-4 wollen, wenn wir uns mal die Bradley-Kurve nehmen, also hin in eine soziale Kultur des Miteinanders, dann brauchen wir am Ende des Tages Beziehungsarbeit. Und da brauchen wir unter anderem auch solche Systeme. Das passt ganz gut an der Stelle.
Das stimmt.
Ja, damit wir auch natürlich, man muss auch fairerweise sagen, auch Führungskräfte haben eine ganz wichtige Rolle, wie immer im Arbeitsschutz, aber hier noch besonders, weil auch die müssen ja dahin gebracht werden, die Situation, die entsteht, auch umzugehen. Da hapert es aus meiner Sicht auch oftmals dran.
Ja.
Ja, zu sagen, okay, auch den Leuten beizubringen, bevor sie jetzt irgendwelche Arbeiten durchführen, dann mal diese Dynamic Risk Assessment durchzuführen, also diese Kurzgefährdungsbeurteilung zu machen, als ein Beispiel. Denen das beizubringen, dass sie es einfach machen, dass sie wirklich raufschauen, wie gehe ich denn damit um, wenn jemand gerade halt aus kulturellen Rinnen oder Sprachbarrieren die Präventionsthemen es gerade nicht so hoch akzeptiert, ja, oder PSA nicht nutzt. Oder man ist ja auch kein Einzelfall im Logistikbereich, ein Regal hochklettert. Ne? Das sind ja Sachen, die gibt es ja heute, das ist ja keine Theorie, die sind ja in der Praxis da. Das ist halt, ne? Und damit zu wissen, okay, warum macht er das, das verstehen zu wollen, und dann entsprechend auch die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
Und vor allen Dingen auch eine adäquate kulturelle Ansprache zu haben. Nicht alle Kulturen kommunizieren vielleicht gleich direkt wie wir. Ne? Und zu sagen, ey, das war nicht geil, ne? So nicht. Ne? Sondern Kulturen, unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Arten, Feedback zu geben. Ja. Wo wir vielleicht sagen, das habe ich jetzt gar nicht als Feedback wahrgenommen, war aber vielleicht in einer anderen Kultur ein Feedback. Und ich glaube, da auch eine Sensibilität zu haben und nicht zu sagen, ja, bei uns ist das halt anders, funktioniert nicht, ne, sondern eine Sensibilität dafür zu haben, wie, welche auch Mimik, Gestik, Körpersprache, aber eben auch Arten, Feedback zu geben und Feedbacken aufzunehmen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um mit verschiedenen Kulturen auch gut arbeiten zu können, ne?
Ja, das sehen wir ja selbst, wenn wir jetzt mal, sag ich mal, unsere Sicherheitskultur-Assessments und Strategie, die wir erstellen, ja außerhalb vom deutschsprachigen Raum machen, dann sehen wir es ja auch, dass hier schon, sag ich mal, auch da Feedback anders wahrgenommen wird, anders gegeben werden muss. Das war auch eine Lernkurve für uns, ne? Aber im Prinzip ist ja, was wir wirklich auch da jede Woche, alle 2 Wochen wahrnehmen, ja,
wenn
wir vor Ort sind bei anderen Kunden im nicht deutschsprachigen Raum.
Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir einfach nicht der Nabel der Welt, finde ich. Ne? Ich finde, da muss man auch sagen, so, wir sind ja ein wundervolles, schönes Land.
Lange,
ne?
Lange nicht mehr.
Aber wir brauchen ganz, ganz viele verschiedene Kulturen hier bei uns in unserem Land. Und aber da einfach auch eine gute Art der Kommunikation zu haben, sich Mühe zu geben, ne, Engagement zu zeigen, finde ich da sehr, sehr wichtig. Und das ist eben eine ganz konkrete Rolle, insbesondere bei die Führungskräfte, ne, das mit einzubringen.
Ja. Ich denke, wir haben jetzt über einige Themen gesprochen. Wir werden auch die Unterlagen, die Umfrage und auch die Empfehlungen der DGUV nochmal hier unterlegen unter dem Podcast als Link. Am Ende des Tages ist auch hier immer eine Frage der Kultur, das heißt der Unternehmenskultur, der Sicherheitskultur. Wie möchte ich meine Arbeitsschutz wirklich wirksam gestalten? Und dazu gehört es auf jeden Fall dazu, wenn wir Mitarbeiter haben, die doch keine sprachliche Barrieren haben, die kulturell gesehen ein Thema haben, den Arbeitsschutz noch nicht ganz so anzunehmen. Ist das zwangsläufig ein Thema, was mit in die Sicherheitskultur rein muss? Sieht man auch wieder, warum Einzelmaßnahmen scheitern, weil das oftmals nicht übersehen wird. Und deswegen, wenn du sagst, okay, ich will meine Kultur, meine Sicherheitskultur weiterentwickeln, ich habe das Thema auch mit Menschen mit Migrationshintergrund, die wollen, aber irgendwie kommen wir nicht wirklich voran, wenn man kein richtiges Konzept dazu, dann sind wir als Wandelwerk, glaube ich, die Richtigen, als deutscher Marktführer, die dabei helfen können. Also ein Weg für dich, www.wandelwerker.com. Buch dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Anna oder ich freuen uns, dich persönlich kennenzulernen und dir zu helfen und dir und deinem Unternehmen zu helfen natürlich, ja, den Arbeitsschutz weiterzuentwickeln. Ich freue mich, dich kennenzulernen.
Bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.